Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Jacqueline Bächli ist Verkehrspsychologin. Sie kommt, wie ihr Name schon vermuten lässt, aus der Schweiz. Sie hat mit Menschen zu tun, die im Verkehr negativ aufgefallen sind. Sie begutachtet Fahrer, die ihren Führerschein verloren haben. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
Frau Bächli, wen haben Sie zuletzt begutachtet?
Ich habe gestern einen Lenker begutachtet, der einmal alkoholisiert gefahren ist, einmal unter Drogeneinfluss gefahren ist und dann den Führerschein entzogen bekommen hat und dann ganz viele Male trotz entzogenem Führerschein gefahren ist.
Und das war kommt alles, in der Schweiz aber ganz schlecht, glaube ich.
Das kommt ganz schlecht. Das wird als schwere Wiederhandlung gewertet. Und dann gibt es sowieso eine längere Sperrfrist. Der hatte dann eine längere Sperrfrist, hat sich ein bisschen geläutert zwischenzeitlich. Das war 2013 und war gestern zur Begutachtung.
Fährt der jetzt immer noch schwarz?
Nein, der ist nie mehr aufgefallen. Und der wäre vermutlich auf, den hätte man schon erwischt, wenn das noch gemacht hätte. Und der ist jetzt, würde ich sagen, wieder fit.
Die Prognose für diesen Mann ist günstig,
ist jetzt
aus
wieder
Ihrer
günstig.
Sicht tatsächlich.
Ja, er konnte mir wirklich glaubhaft vermitteln, dass er Einsichten gewonnen hat, dass er sich Dinge überlegt hat, warum er das gemacht hat, dass er wesentliche Teile in seinem Leben verändert hat, sodass man sagen kann, der wird es vermutlich jetzt packen.
Mit Ihrem Gutachten wird er seinen Führerschein dann auch wieder kriegen?
Genau.
Das steht fest?
Das steht fest, ja, weil er auch nachweisen konnte, dass er jetzt keine Drogen mehr konsumiert. Das kommt auch dazu. Das musste noch medizinisch dann überprüft werden.
Da gibt es entsprechende Tests.
Genau.
So wie man auch nachweisen muss oder nachweisen kann, ob jemand alkoholabstinent lebt.
Ganz genau. In der Schweiz wird das gemacht mit Haaranalysen. Das ist ziemlich genau. Also da kann man ziemlich genau abschätzen, ob jemand noch konsumiert hat und vor allem auch wie viel.
Der gestern bei Ihnen war, war ein Mann. Ich vermute, dass sehr, sehr viel Männer als Frauen zu Ihrer Kundschaft zählen.
Ja, ich würde sagen, wir sind in der Größenordnung, 97% sind Männer, die zu uns kommen müssen. Und mit Geschwindigkeitsdelikten sind es vermutlich praktisch 99%.
Erklärung?
Ich glaube, für Männer spielt das Auto generell im Leben eine andere Rolle. Und das Bedürfnis, sich mit dem Auto an die Grenzen zu gehen, sich das Risiko auszuloten, das ist eher eine Männergeschichte als eine Frauengeschichte.
Was ist die häufigste Ausrede oder was ist der häufigste Trick, den Sie zu hören bekommen?
Ja, es ist eine Ausrede und es wird auch sofort entlarvt als Ausrede. Ja, man hätte nicht auf den Tacho geachtet. Ich fahre 140 außerorts bei erlaubten 80 km/h und habe nicht auf den Tacho geachtet. Dann sage ich den Leuten jeweils, also wenn sie das nicht gemerkt haben, ohne auf den Tacho zu achten, dann hätten sie ein Problem in den Hirnleistungsfunktionen. Dann müsste man da genau hinschauen.
Was wäre eine intelligentere Antwort?
Ja, ich glaube, intelligent ist dann eine Antwort, wenn sie für uns aufzeigt, dass die Person sich tatsächlich Gedanken gemacht hat. Wie hat das denn passieren können? Und es gibt Leute, die sagen ganz klar, wissen Sie, für mich, Geschwindigkeitslimiten sind für mich eine variable Größe. Ich beurteile selbst, wie schnell ich da fahren darf. Und ich habe gedacht, ja, die Strecke ist so, dass ich das machen kann. Und ich wollte mal ein bisschen ausprobieren, so in dem Stil.
Okay.
Das ist dann natürlich viel ehrlicher.
Ganz kurz noch, wie lange brauchen Sie, bis Sie erkannt haben, dass ein Mensch, der da jetzt begutachtet wird, versucht, Sie aufs Kreuz zu legen?
Ja, wir bauen das Gespräch in der Regel so auf, dass wir mal reden über die Vorkommnisse, über die Delikte an sich. Und schon die Art und Weise, wie die Leute die Delikte reflektieren, da merkt man schon, wie gut ist der Verarbeitungsprozess, was ist überhaupt gelaufen, wie stark ist das auf der Oberfläche, wie stark wird das bagatellisiert oder nur auf die Umstände zurückgeführt. Und das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt in der Begutachtung. Wenn Leute kommen und sagen, das, was passiert ist, ist gar nicht so schlimm und hat gar nichts mit mir zu tun, dann ist er bereits auf dem schlechten Weg.
Sie machen diesen Job schon, ich glaube, mehr als 20 Jahre inzwischen.
Ja, schon fast 30 Jahre.
Sind wie und warum dazu gekommen?
Ja, das war eigentlich völliger Zufall. Ich habe Psychologie studiert, wollte ursprünglich in die Forschung, habe mich vor allem für das interessiert und habe dann zufälligerweise eine Verkehrsmedizinerin kennengelernt und die machen viele Gutachten über Trunkenheitstäter und die waren nicht zufrieden mit der Situation mit den Verkehrspsychologen. Und hat mich gefragt, ob ich nicht freischaffend anfangen würde, im Institut diese Trunkenheitstäter zusätzlich verkehrspsychologisch zu begutachten. Okay. Und ich habe zuerst gesagt, nein. Und habe mich dann überreden lassen und habe dann doch, weil ich mir gedacht habe, wie soll das möglich sein, in einer kurzen Zeit jemandem eine Prognose zu machen. Und habe dann gemerkt, doch, das geht. Habe mich viel auch mit deutschen Fachkollegen ausgetauscht und habe dann angefangen und so ist es immer mehr geworden.
Ist das zum Beispiel jetzt eine Geschichte, die in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen hat? Ist das also weniger Leute betrunken Auto fahren als früher? Oder täuscht das?
Das glaube ich nicht. Also nee. Wir merken das auf jeden Fall in der Begutachtungsszene sicher nicht. Wir haben immer mehr Fälle, die wir zu begutachten haben. Das liegt natürlich auch, die Leute müssen ja erwischt werden. Also man muss kontrollieren auf den Straßen, damit die überhaupt zur Begutachtung zugeführt werden können.
Dunkelziffer enorm hoch?
Die Dunkelziffer ist bei allen Verkehrsdelikten enorm hoch. Bei Trunkenheitsfahrten rechnet man ja auf 500 Trunkenheitsfahrten, die an einem Samstagabend beispielsweise begangen werden, wird eine entdeckt. Mhm. Und bei den Geschwindigkeitsdelikten dürfte es noch ganz in anderen Dimensionen liegen.
Okay. Drogen, hat sich da was verändert?
Da hat sich natürlich massiv was verändert. Da hat man ganz lange gar nicht drauf geschaut. Aha. Also es wurde gar nicht entdeckt. Und da sind natürlich die Möglichkeiten jetzt ganz anders geworden. Man ist viel sensibilisierter und wir haben, ich würde sagen, in den letzten 5 bis 10 Jahren deutlich mehr Drogenfälle, vor allem Cannabis. Aha. Und auch Kokain.
Was ist mit den Rasern? Ist das ein bisschen zurückgegangen deshalb, weil in der Schweiz Delikte dieser Art heftig sanktioniert werden?
Ich glaube, die Gesamtstatistik ist tatsächlich so, dass etwas weniger Delikte begangen wurden. Wir haben aber durch die Gesetzesänderung natürlich viel mehr Leute, die wir zu begutachten haben. Aha. Weil Leute, die schwere Geschwindigkeitsübertretungen begehen, das ist in der Schweiz, das sind, wenn man 100 km/h fährt bei erlaubten 50 km/h oder 140 bei erlaubten 80 km/h oder 200 bei 120 km/h, gilt man in der Schweiz als Raser. Aha. Und ist nicht mehr jemand, der ein Vergehen gemacht hat gegen das Straßenverkehrsgesetz, sondern ein Verbrecher.
Ein Straftäter.
Ja,
letztlich.
Diese Leute werden jetzt noch alle mit einer mindestens einjährigen bedingten Gefängnisstrafe bestraft.
Bedingt heißt auf Bewährung?
Auf Bewährung, okay. Wenn sie erst auffällig sind. Aha. Und sie haben alle auf jeden Fall eine 2-jährige Sperre, was den Führerschein betrifft. Und sie müssen sich dann einer verkehrspsychologischen Untersuchung unterziehen.
Haben Sie schon Leute erlebt, die gegen die Bewährung verstoßen haben oder die Wiederholungstäter geworden sind und dann im Knast gelandet sind?
So einen Fall hatte ich noch nicht. Nein.
Nicht?
Weil das Gesetz gibt es seit 2013.
Okay.
Und mir ist bis jetzt gut, wobei ich den vermutlich auch nicht gesehen hätte, weil der wäre dann 5 Jahre gesperrt. Aha. Der dürfte sich vor Ablauf von 5 Jahren gar nicht einer erneuten Begutachtung stellen. Okay. Und das ist noch gar nicht möglich, oder? Weil wir ja 2013, 2018 wäre gar nicht, zeitlich würde das gar nicht gehen.
Ja, klar. Wenn wir über die Schweiz und die Verkehrssituation dort reden, mir ist aufgefallen oder ich erlebe es so, dass in der Schweiz sehr viel entspannter Auto gefahren wird, weil die Regeln härter sind und härter sanktioniert wird. Umgekehrt aber der ein oder andere Schweizer Autofahrer, wenn er dann in Deutschland auf die A5 geht oder auf die A81, auch das Gaspedal durchdrückt. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen?
Oh, ist auf jeden Fall so. Wehe, wenn Sie losgelassen. Und es gibt auch immer wieder junge Schnellfahrer, die in der verkehrspsychologischen Begutachtung, wenn ich sie frage, ja, was wollen Sie denn in Zukunft? Wie wollen Sie das in Zukunft handhaben, dass Sie nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt kommen? Dass sie dann sagen, ah, dann gehe ich nach Deutschland und drücke da auf die Tube. Und dann muss ich denen jeweils sagen, das war keine gute Antwort. Das wird natürlich verkehrspsychologisch
wobei
nicht als günstig bewertet.
Glaube ich dann auch durchaus die mittleren Jahrgänge aus der Schweiz auf die Tube drücken.
Absolut.
Wenn sie in Deutschland auf der Autobahn
weil Sie wissen ja, die Schweiz ist das bestmotorisierte Land der Welt.
Ist es so?
Ja, wir haben die strengsten Gesetze, die strengsten Limiten und am meisten PS, die sich darauf tummeln. Und das ist schon etwas schizophren.
Wir wollten die Raserszene ein bisschen genauer erkunden. Also zu fast 100% männlich?
Ja.
Jung?
Ich glaube, ja, ich würde schon sagen, die problematischste Raserszene, die ist jung, weil da haben wir eine Kombination von schnellen Autos, wenig Fahrerfahrung und einem jugendtypischen Risikoverhalten. Das jugendtypische Risikoverhalten zeichnet sich dadurch aus, dass es eben die Grenzen sucht. Und das ist ja auch ein Teil der Identitätsfindung in der Jugend.
Gepaart mit einem grandiosen Gefühl von Selbstüberschätzung auch?
Natürlich. Die Gefahren werden massiv unterschätzt und das eigene Fahrkönnen wird in der Regel massiv überschätzt. Und das ist natürlich eine absolut brisante Mischung, wenn man da noch 500 PS dazu tut.
Ansonsten ein eher geringes Selbstwertgefühl?
Ja, ich würde aus meiner Erfahrung sagen, dass das häufig Leute sind, die keine so guten Lebensperspektiven haben, die deshalb diese Möglichkeit suchen, um sich selbst zu bestätigen. Leute, die zufrieden sind, sei es in der Beziehung, sei es im Beruf, die da gute Perspektiven haben, die haben das wie gar nicht so nötig. Und das dürfte auch der Grund sein, weshalb überproportional viele Migranten, also oder junge Männer mit Migrationshintergrund, im Verkehr negativ auffallen mit Geschwindigkeit.
Das ist so, das ist auch statistisch
bewiesen. Ich weiß, dass es politisch immer heikel ist, das zu sagen, aber da muss man offen dazu stehen, das ist einfach Tatsache. Ich würde sagen, wir haben eine kleine Studie gemacht von den Raserfällen seit 2013, die wir begutachtet haben, und es sind 60% der verurteilten Raser, die haben Migrationshintergrund.
Das gilt für die Schweiz.
Das gilt für die Schweiz, ja. Und ich denke, das dürfte für Deutschland vermutlich auch zutreffen.
Wenn die dann ins Auto stehen und aufs Gaspedal drücken, ein illegales Rennen fahren, sind die nüchtern? Sind die unter Drogen? Stehen die unter Alkohol?
Alkohol kommt nicht so häufig vor. Was ich schlecht beurteilen kann, wobei, wenn die natürlich gleich erwischt werden, dann werden Drogentests gemacht, auch in der Schweiz, kommt nicht so häufig vor. Die sind häufig nüchtern.
Ja?
Ja. Es ist kein kombiniertes Problem. Also ich glaube, das Geschwindigkeitsfehlverhalten ist nicht häufiger verbunden mit Substanzenmissbrauch. Es gibt natürlich Leute, die Substanzen missbrauchen, Kokain beispielsweise, und dann eher schnell fahren. Aber so, dass die Raserszene ist für mich nicht unbedingt eine Kokainszene.
Die Leute, die zu Ihnen kommen, Ihre Kunden, Ihr Klientel, sind im Normalfall, denke ich, freundlich und höflich, weil sie was von Ihnen wollen. Haben Sie gleichwohl auch schlechte Erfahrungen gemacht?
Ja, in der Regel, Sie haben recht. Die Leute, die wissen ja, dass sie auf der falschen Seite der Kanone sitzen und passen sich der Situation wirklich gut an. Es kommt, also unfreundliches Verhalten kommt ganz selten vor. Was man manchmal spürt, ist diese Zurückhaltung, dass die Leute sich als Opfer fühlen und denken, dass sie jetzt ungerecht, hart bestraft werden, dass sie das signalisieren.
Das ist etwas, was sich mir nie erschlossen hat. Also irgendwie, man überlegt ja, wie handeln Menschen und warum handeln sie so, dass nach furchtbaren Geschichten, bei der zum Teil auch Menschen zu Tode gekommen sind, diejenigen, die den Tod verursacht haben, sich selbst als Opfer sehen.
Ja, wir haben natürlich zwei verschiedene Fälle. Es gibt natürlich viele Leute, die kommen müssen, die haben Delikte begangen und es ist eigentlich nichts passiert. Also es hat keine negativen Folgen gehabt im Sinne, dass jemand gestorben oder verletzt worden wäre. Die neigen natürlich eher dazu zu sagen, was macht ihr so ein Theater, das ist ja gar nichts passiert. Und bei den Leuten, die dann wirklich etwas passiert ist, da werden wir, vor allem wenn sie schnell nach dem Vorfall in die Begutachtung kommen, was ich als ungünstig einstufe, werden wir häufig konfrontiert damit, dass sie in so einer Verdrängungsphase sind, dass sie ganz stark selbst versuchen, den Vorfall zu externalisieren, sagen, das, was da passiert ist, das hätte jedem passieren können, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist so ein Versuch, sich selbst reinzuwaschen. Aha. Und diese beiden Situationen, die treffen wir doch relativ häufig an.
Also ich denke, das funktioniert, wenn man jetzt für deutsche Verhältnisse sagt, also ich fahre 10 km/h zu schnell oder 20 oder vielleicht auch mal 30 km/h. Da gibt es viele, die das auch tun. Aber nehmen wir einen Fall aus der Schweiz, der realiter passiert ist. Ein Typ mit einem Bentley fährt auf der Autobahn statt 120 km/h 324. Differenz 204 km/h. Und jetzt?
Ja, da kann man nicht wirklich realistisch sagen, dass man keine erhöhte Gefährdung darstellt für andere Personen. Ja, aber ich glaube, wenn jemand so etwas macht, dann hat er sowieso bis zu einem gewissen Teil den Bezug zur Realität verloren. Der muss in einer so großen zu einem so großen Teil denken, dass er selbst diese Situation noch handeln kann, wenn ja. etwas Unvorhergesehenes passiert. Und ich glaube, diese Leute leiden unter einem gewissen Realitätsverlust. Die sind in diesem Selbstüberschätzungswahn, sonst würden sie das gar nie tun.
Das ist aber eine Parallelwelt, die sich da aufgebaut
Absolut.
Hat.
Absolut. Man muss sich auch vorstellen, die Leute sind dann wirklich so in ihrer Ego-Blase drin, wo sie denken, ich habe das im Griff, weil die wenigsten Leute überschreiten Geschwindigkeitslimiten massiv, weil sie denken, ach, es ist mir egal, wenn ich jemanden über den Haufen fahre. Sondern es ist mehr in dieser Vorstellung drin, dass sie diese Situationen allenfalls dann wirklich bewältigen können und dass nichts passieren wird.
Macht Rasen süchtig?
Ja, das wird mir auch so berichtet, dass die Leute sagen, ich habe das getan, ich bin durchgekommen damit, ich habe zu Hause im Bett gelegen, habe mir überlegt, was habe ich getan und habe gesagt, mach das nicht mehr und trotzdem habe ich es wieder getan.
Das heißt, wenn nicht sanktioniert wird, ist die Wiederholungsgefahr sehr groß?
Ja, wir haben natürlich ein unheimliches, ein riesen Rückfallrisiko, wenn nicht sanktioniert wird, wenn die Leute nicht erwischt werden, ja.
Es hat in Berlin den vielleicht spektakulärsten Raserfall gegeben. Vor gut 2 Jahren illegales Rennen, 2 Beteiligte. Am Ende war ein 69-jähriger Mann tot, der bei Grün losgefahren ist in der Ampel und dessen Auto 70 Meter durch die Luft katapultiert wurde. Der Mann, der diesem Rentner reingefahren ist, der ihn letztlich getötet hat, den haben sie begutachtet. Hamdi, Vorname. Was war Hamdi für ein Mensch? Wie haben Sie ihn erlebt?
Dieser Fall war für mich natürlich auch, obwohl ich wirklich viel Erfahrung habe, extrem spektakulär. Ich habe Hamdi im Gefängnis gesehen, zusammen mit meiner Kollegin. Und er war sehr, sehr freundlich, sehr anständig, ein wirklich korrekt wirkender junger Mann. Eher zurückhaltend, er hat sich ja auch im Prozess gar nicht zu dem Zustandekommen des Vorfalls geäußert. Und die Bedingung des Anwalts war ja auch, dass er sich in der Begutachtung nicht dazu äußern würde. Er hat gar nichts dazu gesagt, wie es dazu kommen konnte.
Worüber haben Sie da mit ihm geredet?
Ja, das habe ich mich zuerst auch gefragt. Aber als ich dann die 1600 Seiten Akten gesichtet habe und gesehen habe, was er bereits vorher im Verkehr alles hatte, habe ich mir dann gedacht, es gibt doch genug zu reden. Offensichtlich scheint da schon ein Problem, ein Anpassungsproblem im Verkehr da zu sein.
Der war gewaltig auffällig vorher.
Ja,
schon.
Der war, also aus meiner Schweizer Verkehrspsychologensicht war der extrem auffällig im Verkehr. Also in der Schweiz wäre er garantiert nicht mehr legal gefahren, aber er war doch damals bei dieser Fahrt mit gültigem Führerschein unterwegs. Und das wäre in der Schweiz mit dieser Vorgeschichte gar nicht möglich gewesen.
Weil diese Vorgeschichte konkret aus?
Ja, er hatte zwei Vorfälle, wo bereits Personen zu Schaden kamen. Und er hatte einen Vorfall, wo er Polizisten genötigt hatte, hatte extrem viele Ordnungswidrigkeiten, Parkbußen, Geschwindigkeitsdelikte. Und das hätte im Führerschein auf Probe, hätte das auf jeden Fall gereicht, ihm den Ausweis zu entziehen und eine verkehrspsychologische Untersuchung anzuordnen in der Schweiz.
Familienverhältnisse dieses Hamdi?
Ich denke, die waren sicher sehr belastet. Er ist mit seiner Mutter nach Deutschland emigriert.
Aus dem Kosovo?
Aus dem Kosovo, genau. Er war relativ jung und hat dort wirklich schwere Belastungen erlebt. Und ich denke auch, die familiären Verhältnisse an sich waren sehr belastet. Auch der Vater war sicher nicht unproblematisch.
Dann gewalttätig?
Ich würde das vermuten, dass das so war. Er hat das sicher nicht so geäußert, aber das würde ich jetzt aus psychologischer Sicht eher in dieser Richtung vermuten. Sie haben auf sehr engem Raum zusammengelebt. Und er war aus meiner Sicht ein relativ begabter junger Mann, der eigentlich ein gutes Potenzial gehabt hätte, aber nichts erreicht hat, vermutlich auch durch diese Umstände und weil er dieses Problem gehabt hat, sich anzupassen. Und er hat sich wie in diese Blase hineingeflüchtet, dass er jetzt, dass er sein Ego definiert über sein eklatant gutes Fahrkönnen.
Das heißt, er hatte zu seinem Auto eine fast erotische Beziehung dann auch?
Ja, zuerst einen billigen Wagen gehabt und konnte sich dann diesen Audi leisten. Den hat er geleast. Das war aber kein speziell starkes Fahrzeug, um gut 200 PS. Ja. Aber diesen Wagen scheint er wirklich geliebt zu haben. Er ist wirklich aufgeblüht, wenn er darüber geredet hat. So das typische Merkmal war, wenn man die Türe geöffnet hat, dann wurde das Audi-Signet auf den Boden projiziert. Und einfach diese unglaubliche Freude an dem Auto war eklatant.
Jacqueline Bächli aus Zürich, Verkehrspsychologin, Verkehrsgutachterin, die Frau, die Hamdi begutachtet hat, den jungen Mann, der für den Tod eines 69 Jahre alten Mannes in Berlin verantwortlich ist. Das war dieses spektakuläre, illegale Autorennen mit diesem furchtbaren Ausgang. Sie haben Hamdi begutachtet. Hat er irgendeine Form von Schuldeinsicht? Hat er irgendeine Form auch von Reue gezeigt?
Ich glaube, angesichts der Tatsache, dass die Begutachtung doch relativ kurz nach dem Vorfall passiert ist, war er dazu noch nicht in der Lage. Aus meiner Sicht war er primär darüber gekränkt, dass es ihm nicht gelungen ist, diesen Unfall zu vermeiden.
Weil er so ein toller Fahrer war.
Ja, weil das im Widerspruch dazu stand, wie er sich selbst eingeschätzt hat. Natürlich hat er es bereut und er konnte auch bis zu einem gewissen Grad Empathie empfinden, dass sich der Sohn des getöteten Rentners natürlich extrem betroffen war darüber, dass sein Vater gestorben ist. Aber ich glaube, er hat es noch nicht geschafft, diesen Link herzustellen, diese Verantwortung zu übernehmen, dass wenn er sich anders verhalten hätte, dass das sicher nicht passiert wäre. Er war auch noch auf der Stufe der Argumentation, so ein Unfall kann einfach passieren.
Aha. Mitten in Berlin mit 170 km/h.
Durch 17 rote Ampeln.
Was fährt der Rentner auch bei Grün los? Soll doch stehen bleiben.
Ja.
Was ist das für eine Argumentation und was für eine Denke?
Ja, das zeigt eben auf, wie stark dieser Realitätsverlust ist, wenn Personen in so eine Form von narzisstischer Selbstüberhöhung sich im Verkehr fortbewegen und das Gefühl haben, sie haben alles im Griff. Und weil sie sich darüber, genau über das definieren, dann hat das andere einfach keinen Platz.
In Deutschland sind die Gesetze verschärft worden im Jahr 2017. Also ein Raser, der den Tod oder die schwere Verletzung eines Menschen verursacht, muss damit rechnen, bis zu 10 Jahre ins Gefängnis zu müssen. Dieses Urteil bzw. diese Strafverschärfung gilt jetzt zunächst mal für die Berliner nicht, weil dieser Vorfall, weil diese Tragödie ja 2016 passiert ist. Ich weiß, Sie sind keine Juristin, aber wie schätzen Sie das ein? Möglichst hartes Urteil, im Berliner Fall lebenslänglich, jetzt muss, weil der BGH das aufgehoben hat, neu verhandelt werden. Ist das richtig oder eher milde, in der Hoffnung, dass sich jemand dann trotzdem bessert?
Ich glaube, wichtig ist, dass man gesamtgesellschaftlich ein Zeichen setzt. Und diese harten Strafen, die sprechen dafür, dass eine Gesellschaft nicht mehr bereit ist, ein derartiges Verhalten zu akzeptieren. Das ist so quasi die Sanktion der Gesellschaft. Inwiefern, dass das eine präventive Wirkung hat auf andere Personen, die ebenfalls gerne schnell fahren, das ist immer etwas fraglich.
Tatsächlich?
Für mich gibt es gibt Leute, die sind beeinflussbar durch solche Strafandrohungen. Das sind die, ich sage mal etwas lapidar, die Vernünftigeren. Die denken darüber nach, was das Verhalten für Konsequenzen haben könnte und die richten sich entsprechend ein.
Die gibt es in der Szene auch?
Die gibt es durchaus und vor allem bei den jungen Leuten gibt es die schon. Die sind noch so in einer etwas labilen Lebensphase. Die sind in der Lage, sich die Konsequenzen vorzustellen. Aber die Hardliner, die wirklich Gefährlichen, die zeichnen sich eben gerade dadurch aus, dass sie nicht darüber nachdenken, was passieren könnte. Darum tun sie das auch, darum gehen sie derartige Risiken ein.
Jacqueline Bächli, Verkehrspsychologin aus der Schweiz, genauer gesagt aus Zürich. Eine Frau, die natürlich auch im eigenen beruflichen, privaten Umfeld erlebt hat, dass es möglicherweise sehr viel entspannter ist, in der Schweiz Auto zu fahren, weil die Regeln klar sind und die Strafen relativ hart. Das gibt's jetzt alles in der Schweiz schon relativ lange. Wird das durch die Bank durch akzeptiert oder gibt's solche Ausfälle wie bei uns in Deutschland auch?
Ich glaube, in der Schweiz haben wir schon ganz klar eine relativ hohe Akzeptanz von diesen. Früher war es diese Vision Zero-Bemühungen, die damals der Bundesrat Leuenberger ins Leben gerufen hat. Jetzt heißt das Via Sicura. Natürlich gibt es immer Leute, die sagen, das Ganze sei überreglementiert oder zu streng. Aber im Großen und Ganzen müssen wir natürlich klar sagen, die Bilanz ist außerordentlich positiv. Wir sind von der Unfallstatistik her ganz, ganz weit vorne. Wir haben wirklich wenig Tote, jetzt unter 300. Vor 10, 15 Jahren waren das noch weit über 1000. Ja. Also die Bilanz ist gut und ich glaube, deshalb lässt sich das auch weiterhin rechtfertigen.
Und die Regeln sind einfach 120 km/h auf den Autobahnen, genau. 80 km/h außerorts und in der Stadt, je nachdem.
50 oder 30 km/h, genau.
Ja. Und die Strafen sind so, dass sie wehtun?
Ja, die, also vor allem jetzt die Strafen für Leute, die die Geschwindigkeitslimiten überschreiten, die sind wirklich ganz massiv, weil man als Verbrecher gilt, wenn man innerorts über 100 fährt oder wenn man außerorts über 140 fährt oder auf der Autobahn über 200. Und dann hat das Delikt an sich im Moment noch, wobei es gibt jetzt einen gewissen Widerstand, immer zur Folge, dass man eine bedingte Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr kassiert, ja, und ein zweijähriges Fahrverbot plus eine verkehrspsychologische Untersuchung.
Gibt ja einen deutschen Autofahrer, der das unglaublich komisch fand, im Gotthardtunnel zu überholen und ansonsten mit 200 km/h über die Schweizer Autobahnen zu heizen.
Ja, das kann ich als Verkehrspsychologe nicht mehr kommentieren mit anständigen Worten.
Haben Sie solche Leute in Ihrer Praxis auch erlebt?
Ja, also ich muss sagen, also wenn das nur halbwegs stimmt, was in der Presse über diesen Mann berichtet wird, dann muss ich sagen, nein, so jemanden hatte ich tatsächlich noch nie in meiner Praxis. Vermutlich müssen wir
kommt man, wenn wir gerade dabei sind, Frau Bächli, kommt man eigentlich, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, an die ran, indem man ihnen vielleicht dann doch klar machen kann, wenn jemand so elementar gegen Regeln verstößt, dass es extrem rücksichtslos auch ist gegenüber allen anderen?
Das gelingt doch immer recht oft bei vielen Leuten. Vor allem, wenn sie zur Begutachtung kommen, nach einer gewissen Zeit nach dem Delikt. Weil die Sanktion, das Erwischtwerden, das ganze Prozedere, das löst doch bei sehr vielen Leuten einen Nachdenkensprozess aus. Und dass sie plötzlich anfangen, sich auch zu informieren, was hätte das für Folgen haben können. Plötzlich sich selbst auch reflektieren, sich Gedanken darüber machen, wieso habe ich das gemacht. Und da kommt man durchaus, also ich glaube, ich als Psychologin glaube ich natürlich an die Lernfähigkeit des Menschen und ich stelle das auch sehr häufig fest.
Und dann eben auch die Frage, die auch von vielen Hörern im Übrigen kommt, haben harte Strafen wirklich dann auch abschreckende Wirkung? Fragezeichen.
Also die abschreckende Wirkung von harten Strafen ist sicher bei Leuten, die lernfähig sind, vorhanden. Bei den Leuten, die jetzt sicher, das ist ein relativ grober Begriff, die etwas Soziopathisches haben, die wenig Einfühlungsfähigkeit haben, wenig Empathie, die lassen sich auch dadurch nicht beeinflussen. Und deshalb würde man das sagen, das ist eher nutzlos bei denen.
In der Schweiz gibt es ein Tempolimit, in Deutschland gibt es keines, wobei natürlich bestimmte Strecken auf den Autobahnen sehr wohl eingegrenzt sind, was die Geschwindigkeit angeht. Frau Bächli, wie schätzen Sie es für Deutschland ein? Ist die Autolobby hier halt so stark, dass da bestimmte Regelungen wie in der Schweiz nicht durchsetzbar sind? Oder was denken Sie?
Ich gehe davon aus, weil es ist wider jegliche Vernunft, kein Tempolimit zu haben. Ergo müssen irgendwelche Personen dahinter stecken, die Interesse haben, dass das nicht so ist.
Kennen Sie einen Kollegen, der gegen ein Tempolimit ist?
Nein, ich glaube, da ist sich die Verkehrspsychologenschaft ganz klar einig dafür, dass ein Tempolimit Sinn macht auf den
Gibt
Autobahn.
Es irgendein Land in Europa, mit dem man mit einem Tempolimit keine guten Erfahrungen gemacht hat?
Meines Wissens nicht, nein.
Okay, dann haben wir das auch geklärt.
Genau.
Eins sollten wir auch noch sagen, weil wir vorhin viel über Strafen gesprochen haben, die möglicherweise abschreckende Wirkung haben oder manchmal auch nicht. Kontrollen. Wie wichtig sind Kontrollen?
Die Kontrollen sind viel wichtiger als die Strafen, das ist ganz klar. Wenn ich eine Regelung aufstelle, dann muss ich auch dafür sorgen, dass kontrolliert wird und dass sanktioniert wird. Wenn eine Regelung aufgestellt wird und nicht kontrolliert wird und man das Verhalten dennoch zeigen kann, dann ist das psychologisch eigentlich genau der falscheste Mechanismus, weil damit wird das Verhalten sogar noch verstärkt. Also deshalb würde ich plädiere als Verkehrspsychologin klar dafür, mehr Polizeipräsenz, mehr sinnvolle Kontrollen an Orten, wo sicherheitsrelevant ist, und nicht unbedingt auf die Verstärkung der Strafen.
Und da gibt es auch genug Untersuchungen, die zeigen oder die belegen, dass eben Kontrollen in hohem Maß auch abschreckende und disziplinierende Wirkung haben?
Absolut. Das ist sicher evidenzbasiert, dass die Tatsache, dass man weiß, dass Kontrollen da sind, verhaltensregulierend wirkt.
Konfrontation dann auch mit einem möglichen Opfer? was Täter angeht, bringt das was?
Ja, ich glaube, sehr viele Täter haben ein Problem mit der Empathie, mit der Fähigkeit, sich einzufühlen in andere Personen. Einen Versuch ist es sicher wert. Wobei manchmal eben, wie bereits auch schon angesprochen, diese Verdrängungsmechanismen bei den Leuten sehr gut funktionieren. Sie eben denken, ja, es hat ja doch nichts mit mir zu tun gehabt, dass es zu diesem schweren Unfall gekommen ist. Und dann wird natürlich durch die Konfrontation mit dem Opfer, mit dem Verletzten, dieser Verdrängungsmechanismus fast noch verstärkt. Ja. Weil man noch mehr sich implizit noch mehr schuldig fühlt.
Sind Menschen, die mit einem hohen Maß an Gleichgültigkeit gegenüber anderen ausgestattet sind, therapiefähig?
Ja.
Ja?
Nicht. Ich würde nie generell sagen, jemand ist nicht therapiefähig. Man muss immer den Einzelfall betrachten. Und ich glaube, das ist aus psychologischer Sicht ist es sicher ein Vorteil des Menschen, dass er in der Regel lernfähig ist, sehr häufig, außer er hat eine psychische Krankheit oder eine schwere Persönlichkeitsstörung. Dann wird es wirklich heikel.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren.
Sehr gern geschehen.
Eins gehört.